Für das Herrengedeck, das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik, bitte zuhören.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Ja, willkommen allerseits zu einer Stunde feinster Fußballkultur auf Radio Free FM 102,6. Am Mikrofon begrüßt euch an diesem Sonntagabend Andreas Kulik. Und heute dreht sich sie um einen der ganz Großen der Fußballgeschichte. Vor 105 Jahren, am 23. August 1910, wurde in Mailand eines der Aushängeschilder des italienischen Fußballs geboren, Giuseppe Meazza. Er ist einer der erfolgreichsten und der beliebtesten Spieler, die Italien jemals hervorgebracht hat. Sein Stellenwert ist so hoch, dass das berühmte San Siro-Stadion in seinem Geburtsort Mailand nach seinem Tod 1979 ihm zu Ehren umgetauft wurde. Seitdem trägt die Heimspielstätte des AC Milan und Inter Mailands seinen Namen. Giuseppe Meazza Stadion. Im Nachschlagewerk 1000 Fußballer, erschienen 2006 bei NGV, heißt es über ihn Giuseppe Pepino Meazza. Noch im Teenageralter führte Pepino mit seinen Toren Inter Mailand erstmals nach 20 Jahren wieder zum Titelgewinn und sicherte sich die Torjägerkanone 1930. Insgesamt holte der durch lange Sololäufe nebst Torabschluss legendäre Mittelstürmer drei Scudetti, also drei italienische Meisterschaften, mit Inter. Bald nach dem Erfolg mit Inter war er fester Bestandteil der Nationalmannschaft Italiens. An den beiden Weltmeisterschaftstitelgewinnen 1934 und 1938 war Meazza entscheidend beteiligt. Später beendeten Verletzungen die Karriere der Mailänder Institution, nach dessen Tod 1979 das Mailänder San Siro Stadion in Giuseppe Meazza Stadion umbenannt wurde. Eckdaten. Geburtsdatum 23. August 1910, gestorben am 21. August 1979. Geburtsland Italien, Stationen Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, AC Varese und Atalanta Bergamo. WM-Spiele 9, WM-Tore 3, Länderspiele 54, Tore 33 und WM-Teilnahmen 1934 und 38. Diese kurze Darstellung des Ausnahmespielers verschweigt, dass er im Trikot von Inter Mailand gleich dreimal Torschützenkönig der Serie A, also der ersten italienischen Liga, wurde, nämlich 1930, 36 und 38. Außerdem gewann er mit der Nationalelf nicht nur zwei WM-Titel, sondern auch zweimal den Europapokal der Fußballnationalmannschaften, den Vorgängerwettbewerb der Fußball-Europameisterschaft, wie wir sie heute kennen. Er war der einzige Spieler, der unter den Augen seines strengen Nationaltrainers Vittorio Pozzo rauchen durfte. Pozzo sagte einst voller Anerkennung über diesen Ausnahmekönner am Ball: Ihn in der Mannschaft zu haben bedeutete, dass man fast immer mit 1:0 in Führung ging. Er war der geborene Stürmer. Meazza war in der Lage, aus jeder Situation heraus die nachfolgenden Spielzüge vorauszusehen. Dank seiner Spielgestaltung und seiner exzellenten technischen Fähigkeiten prägte er den Stil der gesamten Angriffsreihe. Ein ausführlicheres Porträt über Giuseppe Meazza, das gibt es gleich nach etwas italienischer Musik hier, passend zur Herkunft Meazzas. Hören wir jetzt Umberto Tozzi, Gianno Gioia Cinquetti und Donatella. Ich hoffe, ich habe das auch einigermaßen richtig ausgesprochen. Los geht's.
Qui stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì se ti va, mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu non ci sei e mi sto spogliando.
Fußballkultur mit Musik und dem Leben und der Karriere des italienischen Fußball-Aushängeschildes Giuseppe Meazza, der heute vor 105 Jahren in Mailand das Licht der Welt erblickte. In der WM-Bibliothek der Süddeutschen Zeitung, da ist auch ein Porträt von Giuseppe Meazza drin und das würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Auf Seite 108 im Band 1, das ist der Band, der die WMs von 1930 bis 1950 in einem Sammelband zusammenfasst, heißt es: Mythos ohne Waschbrettbauch. Der große Stürmer Giuseppe Meazza passt nicht ins faschistische Italien. Seine Lebenslust ist so legendär geworden wie seine Spielkunst. Von Birgit Schönau. Marseille, Stade Municipal, 16. Juni 1938. Es ist die 60. Minute im Halbfinale Italien-Brasilien. Giuseppe Meazza schreitet zum Elfmeterpunkt. Er wirkt etwas, nun ja, abgelenkt. Meazza legt sich den Ball zurecht. Mit der rechten Hand zieht er seinen Hosenbund hoch. Er nimmt Anlauf, schießt die rechte Hand am Hosenbund. 2:0. Die Brasilianer werden noch den Anschlusstreffer schaffen, doch Italien ist im Finale. Giuseppe Meazza hat das letzte von 33 Toren für seine Nationalmannschaft erzielt. Ein Rekord, der erst Jahrzehnte später von Gigi Riva gebrochen wird. Wie so oft war es ein entscheidendes Tor, ein Tor mit gerissenem Gummizug. Ein Tor, bei dem Giuseppe Meazza, das größte italienische Fußballidol aller Zeiten, eine Figur machte wie ein ungeschickter Anfänger auf dem Bolzplatz in der Kirchengemeinde. Elfmeterschießen und aufpassen müssen, dass die Hose nicht auf die Knie rutscht. Nein, lässig war er nicht. Jedenfalls trifft es lässig nicht ganz. Er war chaotisch. Un Casinaro, einer, dessen Genie sich stets gegen die absurden Hindernisse des Alltags durchsetzen musste. Einer, der es gelernt hatte, sich zu arrangieren seit der vaterlosen, ärmlichen Kindheit in Mailand. Der Vater im Weltkrieg geblieben, als Peppino 7 Jahre alt war. Die Mutter Markthändlerin. Mit einem Obststand. Morgens verließ sie vor Tau und Tag das Haus. Giuseppe, 1910 geboren, hatte nur den Fußball, der eben noch Sport der Signori gewesen war, der anglophilen Studenten und Adligen, die einen angemessenen Zeitvertreib suchten. Und der, zum Massenvergnügen mutiert, nun Meazzas Generation ungeahnte Aufstiegsmöglichkeiten bot. Fußball als Sprungbrett nach oben. Das sollte nach Meazza für Generationen italienischer Fußballer gelten, auch für Riva, der zeitweise im Waisenhaus aufwuchs und später schrieb, das Heim der Armen ähnelt keinem anderen Gefängnis der Welt. Das macht die dauernde Demütigung, die du empfindest, die Demütigung, dass sie dich aus Gnade und Barmherzigkeit aufgenommen haben. Die Reihe reicht bis zu Antonio Cassano, Ausnahmetalent aus dem Subproletariat der apulischen Hafenstadt Bari, der als 17-Jähriger für die ungeheure Summe von 25 Millionen Euro vom AS Rom gekauft wurde, um 2005 zu Real Madrid zu wechseln, weil die römischen Trainer es aufgegeben hatten, ihm Disziplin beibringen zu wollen. Meazza aber war leichtfüßiger als Riva und Cassano in jeder Beziehung. Seine technische Perfektion war unerreicht. Er pflegte aus dem letzten Viertel des Spielfelds allein loszuziehen, den Ball wie an den Fuß geklebt, die Gegner zu umdribbeln und dann den Torwart buchstäblich aus dem Kasten zu locken, um ihn eiskalt auszutricksen. Es gab zu jener Zeit ja kein Fernsehen, erinnert sich der kommunistische Politiker Armando Cossutta, Jahrgang 1926, seit frühester Jugend Fan der Internationale, die unter dem Faschismus Ambrosiana hieß. Cossutta hatte Meazza einige Male spielen gesehen, erlebte ihn aber vor allem durch die Spielberichte im Radio, wo Schritt für Schritt jedes seiner Wunder beschrieben wurde. So wuchsen die Legenden um seine Tore. Angereichert durch die Leidenschaft jedes einzelnen Fans gingen sie von Mund zu Mund, von Haus zu Haus. Meazza wurde ein Mythos. Er war der Leuchtturm unserer Nationalmannschaft. Wenn ich Radio hörte, sah ich ihn in meiner Fantasie, in jedem Zentimeter des Spielfeldes allgegenwärtig in Angriff wie Verteidigung. Immer dirigierte er das Spiel und nur wenn er den Ball hatte, fühlten wir uns sicher.
Free FM.
Sul cuscino, anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino.
Giuseppe Meazza. Schon mit 14 Jahren spielte Meazza, den alle nur Pepin nannten, bei Inter. Mit 17 gab er seinen Einstand in der Serie A. Ja, sind wir denn hier die Abteilung Kindergarten, frotzelte sein Mannschaftskamerad Gipo Viani, der selbst nur ein Jahr älter war und später sein bester Freund wurde. Lebenslustig wie Meazza mit einer Schwäche für Billard und Poker und weitaus weniger Klasse auf dem Platz. Meazza aber machte bei seinem ersten Spiel zwei Tore. 1930 gewann er mit Inter die Meisterschaft, wurde zum ersten Mal Torschützenkönig mit 31 Treffern. Ein weiterer Titel sollte 1938 folgen, dem Jahr, in dem er auch zum zweiten Mal Weltmeister wurde. Insgesamt 267 Ligatore erzielte Il Divin Pepin, der göttliche Giuseppe. Davon 239 in 348 Einsätzen für Inter. Seine Lebenslust war so legendär wie seine Spielkunst. Bruder Leichtfuß hier wieder. Pepin hat seine Vorfahren einfach gerecht, indem er wie ein Signore zu leben versuchte, schrieb über ihn der große Gianni Brera, der selbst eher Volksschriftsteller als Sportjournalist wurde. Merza hatte Geld wie Heu und gab es mit vollen Händen aus. Schnelle Autos, jede Menge Frauen. Seine Familie inklusive der weiteren Verwandtschaft ließ er auch nicht darben. Einmal, erzählt Brera, sei das Idol des faschistischen Fußball-Italien sehr verschlafen und verspätet aufgewacht. Es war Sonntag, er lag nicht in seinem Bett und bei ihm lagen zwei Frauen, die außer ihm schon einige andere kennengelernt hatten. Er schaute auf die Uhr, da traf ihn fast der Schlag. 14 Uhr vorbei, nur noch ein paar Minuten bis zum Anpfiff. Also, raus aus dem Bett, rein in die Hosen und ins Taxi. Als er ankam, standen die anderen schon auf dem Platz und machten den Saluto Romano. Er aber zog sich die Schuhe an, rannte aufs Feld, das längst angepfiffen war, und machte sofort zwei Törchen. Konnte man aus diesem Lebemann einen glühenden Faschisten machen? Auf Fotos sieht man Pepin Meazza beim Saluto Romano. Zackig wäre etwas anderes. Krumm steht er da, den Arm angewinkelt, anstatt ihn hochzurecken, wie es sich gehörte. Auch mit dem Duce sieht man ihn bei den beiden Empfängen im römischen Palazzo Venezia nach Gewinn der Weltmeisterschaften 1934 und 1938. Das erste Mal noch in Zivil, dann in einer lächerlich wirkenden, marineähnlichen Uniform mit Schifferkäppchen und weißen Schuhen. Meazza steht neben Mussolini, die Krawatte in der Hose versenkt, verschüchtert, wie ein Schuljunge mit einem Blick, der wohl sagen will, das haben wir nun auch bald geschafft. Die Bilder, auf denen er strahlt, sind andere. Wenn er die gegnerischen Kapitäne begrüßt etwa, die Haare gescheitelt, mit viel Brillantine an den Kopf geklebt und mit kleiner Hüftrolle. Zeiten, wo Legenden noch keine Waschbrettbäuche haben mussten. Seine Karriere brach nach dem Zenit 1938 jäh ab. Eine böse Verletzung zwang ihn zu einem ganzen Jahr Pause, ehe er 1939 zum AC Mailand wechselte. Dann ging's zu Juventus, Varese, Atalanta Bergamo. 1947 holte Inter sein Symbol zurück, zu seinem Abschluss in Ehren. Mit 38 Jahren hörte Il Divin Pepin auf mit dem Fußballspielen. Er versuchte sich ohne nennenswerten Erfolg als Trainer. Meazza starb 1979. Heute ist das Mailänder Stadion im Stadtteil San Siro nach ihm benannt. Eine Arena, von der die großen Stars sagen, sie verspürten Gänsehaut, wenn sie ihren Rasen betreten. Aber die Hose hält beim Elfmeter keiner mehr fest.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo.
Ehren des vor 105 Jahren geborenen Giuseppe Meazza wurde vor knapp 35 Jahren das Mailänder San Siro Stadion nach ihm umbenannt, das seitdem eben den Titel Giuseppe Meazza Stadion trägt und das noch größer ist als das Olympiastadion in Rom. Damit ist es das größte Stadion Italiens und es ist die Heimstätte der beiden Mailänder Fußballclubs AC und Inter Mailand. Eröffnet wurde es am 19. September 1926, es fasst 80.000 18 Zuschauer und ist ein UEFA-Stadion der Kategorie 4. Das ist die höchste Klassifikation des Europäischen Fußballverbandes. Im Stadion befindet sich auch ein Museum, das von den beiden großen Mailänder Vereinen gemeinsam betrieben wird. Das Stadion wurde 1925-26 im Mailänder Stadtteil San Siro erbaut. 1935 wurde es an die Stadt verkauft. Mitte der 1950er Jahre wurde es dann erstmals erweitert. Am 2. März 1980 schließlich wurde es, wie gerade erwähnt, in Gedenken an den kurz zuvor verstorbenen Giuseppe Meazza umbenannt und trägt seitdem seinen Namen. 1990 wurde das Meazza-Stadion zur WM in Italien um einen dritten Rang erweitert. Es wird von 11 Türmen gehalten, von denen 4 deutlich sichtbar ins Stadioninnere ragen. Und in diesen 4 Türmen sind auch die Aufgänge zu den einzelnen Rängen, Bars, Imbissbuden und Toiletten untergebracht. Im Jahr 2001 war das Giuseppe Meazza Stadion übrigens Austragungsort des Champions League Finales zwischen dem FC Bayern München und dem FC Valencia. Der ein oder andere wird sich erinnern, die Mannschaft aus München gewann mit 5:4 im Elfmeterschießen. Bereits seit 2005 herrscht im gesamten Stadion ein vom Mailänder Stadtrat verordnetes Rauchverbot. Verstöße werden mit einer Geldstrafe von bis zu 250 Euro geahndet. Das Finale der Champions League 2015-16 wurde von der UEFA übrigens erneut nach Mailand vergeben und findet damit wieder im Giuseppe Meazza Stadion statt. Und wie in diesem Jahr bekannt wurde, plant der AC Mailand den Bau eines neuen eigenen Stadions auf dem Expo-Gelände im Mailänder Stadtteil Portobello. Baubeginn soll im Frühjahr 2016 sein, geplante Eröffnung zur Saison 2019-20. Damit würde der AC Mailand jene Spielstätte verlassen, die den Namen des größten italienischen Spielers aller Zeiten trägt, den er selbst einmal in seinen Reihen wähnen durfte und der doch auch sein größter Rivale war. Giuseppe Meazza. Das war's für heute vom Herrengedeck. Fürs Zuhören bedankt sich bei euch Andreas Kullig. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Und wenn ihr gar nicht genug kriegen könnt von dieser feinen Sendung, dann schaut mal unter www.freefm.de/programm/herrengedeck. Da findet ihr die alten Ausgaben zum Nachhören und zum Stöbern oder auch bei herrengedeck.blogspot.de und bei Facebook. Wir machen jetzt noch ein bisschen italienische Musik und ich beginne mal mit Gianni Morandi. Schönen Abend noch. Adi. Oder ciao.
La fisarmonica stasera suona per te, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica.
Che sei bella.
Herrengedeck. Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.